beispielsweise Harmonie. In dem Moment, wo mir Harmonie wichtiger ist als Klärung, wird die Gruppe hinter ihren Entscheidungen zurückbleiben. Weil ich dann vielleicht zu früh einknicke, weil ich dann nicht nochmal widerspreche, weil ich dann nicht nochmal lästig bin, obwohl ich glaube, wir haben noch nicht die beste Lösung. Und in dem Moment, wo ich denke, um des lieben Frieden willens, habe ich bereits aufgehört. Also ist eigentlich schon Arbeitsunfähigkeit erreicht.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Professor Geramanis. Herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Schönen guten Morgen, Herr Michalo.
Auf meinem aktuellen Mandat hat mich eine Kollegin darauf angesprochen, dass ich immer so von der Systemtheorie schwärme. Und sie sagte, die ist aber in der Gruppendynamik ausgebildet, Anna. Und sie hat mich explizit auf sie hingewiesen und gesagt, ich sollte mit ihnen reden. So, da ich sie sehr wertschätze, habe ich natürlich das getan. Und Herr Eidenschenk hat auch gesagt, das ist eine sehr gute Adresse, die man da zu diesem Thema wählen kann. Und da würde ich genau ansetzen, Professor Geramanis, was ist der Unterschied zwischen Gruppendynamik und der Systemtheorie? Weil ich muss gestehen, Systemtheorie ist deutlich präsenter und Gruppendynamik habe ich bis jetzt nur nach diesem Gespräch wahrgenommen.
Das ist ja eine leichte Einstiegsfrage.
Also der Rahmen muss gesetzt werden. Ansonsten, wenn man den Unterschied nicht verstanden hat, hat man eigentlich dann das Gespräch verfehlt.
Ja? Das stimmt. Ja, wo fange ich an? Also, das Großartige an der Systemtheorie ist, dass sie es schafft, soziale Systeme in einer sehr logischen und handhabbaren Art und Weise darzustellen. Also das Soziale ist eine Form von Kommunikation. Wir schauen auf Interaktion, auf Kommunikation und wir schauen, wie sich daraus Muster ergeben und wie diese Muster funktional sind oder dysfunktional sind. Und wir halten den Menschen eher außen vor. Also das ist immer, was gern gesagt wird. Systemtheorie schaut auf Interaktion, auf Kommunikation, auf System und Umwelt. Insofern habe ich Systemtheorie oder schätze ich Systemtheorie sehr, weil es eine sehr präzise Art des Denkens ist, wo man genau drauf schaut, also eben mit Luhmann Vertrauen als ein Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Man guckt, wie funktioniert Vertrauen, welche Muster werden dadurch aktiviert und was passiert da. Jetzt gibt es natürlich diese Form, finde ich enorm anschlussfähig, auch gerade für systemisches Coaching beispielsweise, was ja sehr bekannt ist, systemische Beratungsansätze, wo man immer wieder schauen kann, aus einer Beobachtungsperspektive, was passiert dort im System und wie kann ich das System irritieren, mit welchen klugen Fragen, also zirkuläres Fragen beispielsweise, was könnte die Person A über die Person B denken, während die Person C zuhört. So. Das ist sehr klug und zugleich wahnsinnig komplex und es wird auch ein bisschen so denksportmäßig. Ich sage immer gerne, in der Systemtheorie habe ich das Denken gelernt. Also das ist schon eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Und dann bin ich nach meinem Studium in die Gruppendynamik gekommen und habe so festgestellt, ich sage immer gern, in der Systemtheorie habe ich das Denken, in der Gruppendynamik das Fühlen gelernt. Die Gruppendynamik steckt so zwischendrin. Und das ist auch ihr Dilemma. Die Gruppendynamik ist ein sozialpsychologisches Phänomen. Die Gruppendynamik schaut immer auf beides. Also die Gruppendynamik schaut drauf, welche Muster haben sich tatsächlich ergeben. Also welche Muster herrschen innerhalb einer Gruppe vor? Wie geht diese Gruppe mit Regeln, mit Normen, mit Zugehörigkeit um? Was wiederholt sich dort? Was ist strukturell erkennbar? Auch unabhängig von den einzelnen Personen wiederum. Also die Personen innerhalb einer Gruppe haben eine bestimmte Kultur etabliert und die Kultur ist ein eigenes System. Und dennoch gucken wir immer auch darauf, wie die konkreten Personen die Beziehung gestalten. Das heißt, wie geht es mir persönlich, wenn ich beschämt bin? Wie agiere ich, wenn ich nicht dazugehöre? Was passiert mir, wenn ich zum Außenseiter der Gruppe geworden bin? Wie gehe ich dort vor? Wie schaffe ich es, mich wieder zurückzukämpfen in die Arbeitsfähigkeit? Welche Kompromisse muss ich eingehen? Also dieses spezifische Entscheidungsfeld des Einzelnen, der einzelnen Person. Und das ist für mich Gruppendynamik, dieses unauflösbare Spannungsfeld zwischen einerseits, das Individuum muss vorkommen mit seiner Entscheidungsfähigkeit, weil nur so Verantwortung übernommen werden kann. Also nur wenn ich selbst verantwortlich bin, kann ich eine Entscheidung treffen. Und auf der anderen Seite die Frage, wie entstehen Muster. Und beides gleichzeitig ist nicht vereinbar. Also wenn ich zu viel Individualität habe, werde ich keine Gruppe haben, weil sie an den individuellen Belangen scheitert. Und wenn ich nur Gruppe habe, also nur Struktur, kommt das Individuum nicht vor, weil es keine eigene Freiheit hat. Und das ist für mich Gruppendynamik. Und insofern ist es eben dieses Dazwischen, also sowohl auf das Individuum zu schauen, auf seine Wahlhandlungen, auf seine Entscheidungsfähigkeit, auf seine Verantwortungsfähigkeit und auf der anderen Seite eben auf das große Ganze schauen.
Also an sich ist das eigentlich deutlich näher der Realität, wie die Menschen als Kommunikationen aufzufassen oder die Menschen auszublenden und Kommunikationen zu betrachten, weil das auch kontraintuitiv häufig ist. Ja. Niklas Luhmann zu verstehen, ich muss sagen, ich kann es nicht lesen, ja, da bekenne ich mich sofort als Analphabet in der Hinsicht. Aber jetzt, als ich mich mit Gruppendynamik beschäftigt habe, war das für mich deutlich greifbarer und verständlicher.
Freut mich, cool.
Und da ist die Frage, wenn man in diesem Spannungsfeld ist, was ist eigentlich dann eine Organisation, was ist eine Gruppe, was ist dann eine Selbstorganisation, weil Ihr Buch stellt das auch in Fokus. Ja.
Also, das lässt sich mal überlegen, wo wir anfangen. Also, weil wir mit der Systemtheorie angefangen haben, in der Systemtheorie gibt es ja diese drei Systemtypen, also Interaktion, Organisation und Gesellschaft. So, das fülle ich jetzt nicht weiter auf, weil es ja eher um Gruppendynamik geht. Aber die Frage, die sich dabei stellt und die sich immer wieder stellt, auch in der Literatur, ist die Frage, ist die Gruppe ein eigener Systemtyp? Also hat die Gruppe etwas ganz Spezifisches, was eben nur in Gruppen vorkommt? Also was sich nicht wiederum auf Interaktion oder auf Organisation reduzieren lässt, sondern was Gruppe auszeichnet. Und der Diskurs, den gibt es schon seit den 1970er, 80er Jahren von Neidhardt, der darüber schon was geschrieben hat. Stefan Kühl hat die Diskussion vor 6, 7 Jahren nochmal aufgenommen. Und ich finde, er hat eine sehr schöne Reduktion gemacht, so auf ein Maximum reduziert. Er sagt, Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen personenorientierte Kommunikation stattfindet. Das sieht er ein bisschen kompliziert an. Er meint, personenorientierte Kommunikation heißt, die Personen orientieren sich jeweils an der anderen Person und nicht etwa an irgendwelchen Rollen, an irgendwelchen Positionen, an irgendwelchen Vorgaben, sondern ich lerne sie persönlich kennen. Und das ist schon ziemlich radikal, denn wenn man sich mal überlegt, wo passiert einem das? Und dann wird man feststellen, das passiert einem eher nur in vielleicht privaten Kontexten, vielleicht in der Peergruppe, in der Familie, im Freundeskreis. Dort hat man den Anspruch, ich lerne sie persönlich kennen, ich interessiere mich für sie persönlich und ich erwarte von ihnen auch, dass sie auch mich fragen, wie es mir persönlich geht. Und wenn man das weiter verfolgt, dann kann man sich fragen, wie viele Personen kann man gleichzeitig auf dem Schirm haben? Also mit wie vielen Personen kann man gleichzeitig in diese Personenorientierung gehen? Und vielleicht kennen Sie das in Anfangsrunden. Sie haben irgendwie 20 Leute in einer Anfangsrunde im Seminar sitzen und dann beginnt die Vorstellungsrunde und Sie versuchen sich, weil Sie ja ein guter Teilnehmer sein wollen, möglichst viel zu merken und Sie merken, bei den ersten 6 Personen kommen Sie noch mit und dann streiken Sie irgendwann, weil Sie denken, oh, jetzt wird's also jetzt kann ich es mir doch nicht mehr merken. Also den Namen oder wo die Person herkommt. Und das ist sowas, was sich beobachten lässt. Personenorientierung, also mental sich auf andere Personen einzulassen, schaffen sie bis 6, 5 bis 8 Personen, klappt da ganz gut. Und in der Gruppendynamik würde man sagen, bis zu 12 Personen kriegt man es hin, die 12 Personen auf dem Schirm zu haben. Und alles, was größer wird, ist nicht mehr Gruppe. Also das wäre das Kriterium, ein sehr enges Kriterium für Gruppe. Gruppe ist dann Gruppe, wenn personenorientierte Kommunikation möglich ist und sich auch stabilisiert. Also ich werde auch beim nächsten Mal wieder wissen, wer Sie sind, was Ihre Vorlieben sind, was Sie wollen. Und ich erwarte auch von Ihnen, dass Sie das bei mir machen. Also Personenorientierung heißt, dass, ich komme nachher nochmal drauf, das Betriebssystem, wie können wir unsere Erwartungen erwartbar machen? Das Betriebssystem folgt darüber, dass ich Sie als Person kennenlerne. Das Gegenprinzip wäre jetzt, eben wenn wir jetzt mehr werden und wenn es jetzt irgendwie 12, 14, 20 Personen sind und ich sage, ah ja, Sie sind ja der, der das immer macht. Oder Sie sind im Verein derjenige, der Kassier. In dem Moment haben wir bereits organisationale Prinzipien. Das heißt, Organisationsdynamik wäre die Dynamik, die sich ergibt, wenn sich Positionen aufeinander beziehen und aufeinander abgestimmt sind. Also das klassische organisationale Modell: Wir versuchen eine Arbeit zu machen, wir versuchen ein Auto zu bauen, wir versuchen ein bestimmtes Produkt herzustellen. Dafür konzipieren wir verschiedene Positionen, arbeitsteilig, die aufeinander abgestimmt sind. Diese Personen, diese Positionen haben jeweils präzise Beschreibungen und die Art und Weise, wie diese Beschreibungen miteinander interagieren, ist Organisationsdynamik. Und die Personen, die können sich jetzt entsprechend verhalten oder nicht. Und man kann mal prüfen, so nach dem Motto, wenn ein Problem entsteht, hängt das jetzt daran, dass die Aufgaben nicht präzise beschrieben sind oder hängt es daran, dass die Personen sich nicht entsprechend verhalten. Aber Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass die Personen positionsorientiert miteinander umgegangen sind. Und wenn man jetzt mal das so gegenüberstellt, also Organisationsdynamik ist die Art und Weise, wie Interaktionen im Voraus quasi programmiert wird. Und Gruppendynamik ist die Art und Weise, wie Personen personenorientiert miteinander umgehen. Und wenn wir jetzt auf Organisationen schauen und schauen, was sich dort gerade verändert, dann verlassen Organisationen mehr und mehr ihre klassische organisationale Koordination. Also übersetzt heißt das, wir haben plötzlich flache Hierarchien. Das heißt, wir haben nicht mehr diese große Linie, sondern wir agieren alle auf selber Ebene. Oder eben im Sinne der Selbstorganisation, wir haben ein Scrum-Team, in dem es zwar einerseits um Kompetenz geht, also die müssen schon was können, aber die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, ist nicht mehr vordefiniert. Also es heißt nicht mehr, Sie müssen von A bis C machen und ich muss dann anschließend bei D weiterarbeiten, sondern wir müssen das gemeinsam aushandeln. Und dieses gemeinsame Aushandeln hat sich inzwischen so verändert, dass ich nicht mehr sagen kann, was ist deine Position, sondern ich muss mit Ihnen plötzlich persönlich in die Aushandlung gehen und sagen, wie meinst du das? Was hast du dir dabei gedacht? Warum agierst du denn so? Also ich kann mich nicht mehr hinter der Organisation verbergen, sondern Selbstorganisation heißt, das Betriebssystem, zu dem wir gewechselt haben, wird plötzlich mehr und mehr personenorientiert. Und ich glaube, die Dynamik, die sich dahinter verbirgt, wird aktuell noch etwas unterschätzt.
Herr Professor Geramanis, nur zum Verständnis. Eine Organisation ist ja dafür da, um die Transaktionskosten der Kooperation zu reduzieren. Jetzt, sonst würde es ja keinen Sinn machen, eine Organisation zu gestalten, sonst hätte man als selbstständiger Markt alles zukaufen können, so würde ich vermuten. Wenn jetzt die Kosten des Aushandelns so hoch werden, dass sie transaktional einfach den Zweck einer Organisation selbst in Frage stellen, wie geht man damit um?
Sehr gute Frage. Also, womit Sie vollkommen recht haben, ist, dass Organisationen Komplexität reduzieren. Also das ist der große Vorteil, denn wenn ich genau weiß, was ich zu tun habe und Sie wissen, was Sie zu tun haben, sind die Transaktionskosten relativ gering. Ein klassisches Merkmal von Organisationen ist, Organisation dient der Kommunikationsvermeidung. Also wir müssen es nicht aushandeln, sondern wir tun das, was wir beide voneinander erwarten. Und das ist sehr vorteilhaft, weil mehr Kommunikation schafft meistens nur mehr Verwirrung. So. Jetzt steht die Organisation vor dem Problem, dass den Mehrwert, den sie aktuell erreichen möchte, sich nicht mehr einfach so organisieren lässt. Also, wenn wir schauen, wie können wir Innovation beispielsweise herstellen? Also als ein zentrales Merkmal, was Organisationen heute leisten müssen. Also, wie kriegen wir Innovation hin? dann ist Innovation nicht organisierbar, beispielsweise über KI, ist nicht wirklich innovativ, kann nur Bestehendes rekombinieren. Innovation ist etwas, was eigentlich bislang noch nur Menschen herstellen können, in Anführungsstrichen. Also Menschen können kreativ und innovativ sein und vor allen Dingen dann, das lässt sich in vielen Untersuchungen nachweisen, wenn sie mit anderen Menschen zusammenarbeiten, wenn sie kreativ sind, wenn sie innovativ sind, wenn sie etwas Neues schaffen. Das ist etwas, was Organisationen brauchen, Innovation, und nicht herstellen können. Also sie können Innovation nicht organisieren. Und jetzt sind wir, also im Sinne der Transaktionskosten, sie können gar keine Transaktionskosten einplanen, genau genommen in der Innovation. Weil ich kann auch nicht sagen, sei mal 10% innovativer, dann haben wir es nicht mit Innovation zu tun. Also immer dann, wenn wir es mit einer offenen Zukunft zu tun haben, also bei Innovationen, bei wirklichen Entscheidungen, die nicht vorentschieden sind, brauche ich Menschen, die bereit sind, diese Verantwortung zu nehmen, übernehmen und sich auf diese Unsicherheit einzulassen. Und das ist nicht organisierbar. Das heißt, völlig richtig, Selbstorganisation ist sehr aufwendig, weil wir das Betriebssystem über die Person spielen müssen und das muss sich lohnen. Und von daher ist es klug, darauf zu schauen, wo brauchen Sie wirklich dieses neue Betriebssystem und wo können Sie es effizienter auch klassisch organisational ablaufen lassen.
Und wenn Sie sagen, dass Innovation nicht organisierbar ist, wie kann eine Firma oder ein Unternehmen deutlich innovativer sein auf Dauer, wenn das nicht möglich sein sollte? Ich kenne das so, dass man nur Input in den Prozess beeinflussen kann, nicht den Output. Das ist das, was vielleicht Sie zu Recht anmerken. Aber wenn ich jetzt ein Video oder Apple anschaue, die seit Jahrzehnten es schaffen, einfach diese Innovationsentfaltung hochzuhalten, ja, wie gelingt das denen?
Wenn ich gesagt habe, wie können Personen personenorientiert miteinander umgehen. Also das heißt, wie kann ich mich auf diesen spannenden persönlichen Prozess einlassen? So, Sie sagen was, ich sag was, wir überlegen nochmal, wir streiten uns, wir überlegen, was stimmt denn eigentlich nicht. Also das, was so eine richtig gute Entscheidung, einen richtig guten Entscheidung.
Kreative Reibung,
genau. So, wir reiben uns, wir ärgern uns, wir irgendwie rennen auseinander, wir kommen wieder zusammen. So. Das ist eben nicht planbar, weil sonst wäre es eben nicht, also es geht um Spontaneität, es geht um Emotionalität, emotionale Intelligenz, es geht um Leidenschaft. All das sind bereits hochsoziale Begriffe. Also wenn man mal guckt, wie sozial aufgeladen inzwischen Organisationen sprechen, wäre das irgendwie vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Also eben sowas wie emotionale Intelligenz oder Spiritualität. Also das sind alles Begriffe, die erstmal früher in Organisationen überhaupt nichts zu suchen gehabt haben. Also heute bei uns würde man sagen, das sind so Fühlschmie-Spürschmie-Begriffe. Also fühlst du mich, spürst du mich. Aber da sind wir inzwischen angekommen. Also damit wir wirklich was Neues, was Kreatives, also wie bei Google oder wie bei Apple machen können, müssen die Menschen, brauchen die ein ganz bestimmtes, ich sag mal bewusst, ein ganz bestimmtes Biotop. Ja. Also sie brauchen eine gewisse Freiheit, sie brauchen eine gewisse Art und Weise, auch mal frei denken zu können. Sie dürfen wahrscheinlich nicht zu sehr unter Druck gesetzt werden, weil unter Druck, also Lernen durch Schmerz funktioniert nicht, weil Schmerz kein guter Lehrmeister ist. Wenn ich Schmerzen habe, versuche ich das Erstbeste zu machen, damit ich den Schmerz nicht mehr habe. Also die Frage ist, was für ein Biotop braucht Kreativität und braucht Innovation? Und dann werden Sie feststellen, dass nicht ganz Google und nicht ganz Apple so organisiert sind, sondern es braucht wahrscheinlich ganz bestimmte Kreativdirektorinnen, die eben in diesen Biotopen sind. Und diese Abteilungen müssen so sein, dass die Leute wahrscheinlich viel Freiraum. Beispielsweise gibt es Organisationen, die sagen, 20% deiner Arbeitszeit kannst du tun, was du willst. So, da kannst du ins Museum gehen, da kannst du dich an den See legen, da kannst du sonst was machen, damit du diese Freiheit hast, nachzudenken. Und das machen die jetzt nicht aus Goodwill, sondern weil sie merken, es braucht eine bestimmte soziale Zeit, in der Menschen miteinander anders umgehen. Und solche sozialen Zeiten gab es natürlich immer schon in Organisationen, also diese informalen Zeiten, das sind die Kaffeeküchen oder früher noch die Raucherecken. So, Da konnte man irgendwie die Seele baumeln lassen. Da hat man sich mal eine halbe Stunde lang ganz offen und frei unterhalten von der Leber weg. Und es hat meistens viel mehr Effekt gehabt, als wenn man es geplant hätte. Also so, die Frage ist, welche Spielräume kann eine Organisation organisieren und wo muss sie loslassen? Und das wäre, im Scrum wäre das die Retrospektive beispielsweise, die an sich eine prima Idee ist, nämlich die Menschen überlegen sich, wie sie miteinander umgegangen sind, wie Erwartungen erwartbar waren, wie es geklappt hat. Das Problem ist nur, 80% dieser Retrospektiven gehen schief. Also das ist immer der Standardsatz, weil weder die Leute bereit sind, sich auf diese schwierigen gruppendynamischen Prozesse einzulassen, noch die entsprechenden Begleitungspersonen den Mut haben, so tief auch reinzugehen. Da sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Wenn wir es plötzlich mit sehr menschlichen Themen zu tun haben, dann ist so die Frage, oh, brauchen wir das wirklich? Wollen wir das? So, was machen wir da?
Herr Professor Geramani, Sie haben jetzt ja von einem Biotop gesprochen. Da gibt es ja aktuell eine sehr, sehr große Diskussion zwischen den Anhängern des Homeoffices und der Präsenzgestaltung. Der Dr. Sprenger sagt, ein Unternehmen ist eine Kooperationsarena, keine Koordinationsarena. Das auch ein großer Fan davon, dass die Menschen in eine physische Präsenz hineingehen, weil nur so am Ende des Tages die echte Innovationskultur, wie Sie sagen, Biotop möglich wäre. Wie würden Sie dieses Spannungsfeld aktuell beschreiben?
Also da bin ich 100% bei ihm und ich finde, Sprenger hat es schön gesagt, Leute im Homeoffice kann man lediglich koordinieren, nicht kooperieren. Und es in der Radikalität stimme ich ihm vollkommen zu, weil Kooperation ein durch und durch sozialer Prozess ist, der wesentlich komplexer ist, als lediglich Worte miteinander zu kombinieren. Also das haben wir gerade in der Corona-Zeit in diesem großen Experiment erleben dürfen, wie schwierig es ist, wenn Kommunikation eingeschränkt ist. Also auch bereits jetzt, wir uns tatsächlich ja nicht in die Augen gucken können. So, wir gucken in die Linse gegenseitig und wir kriegen einen relativ kleinen Ausschnitt mit. Also das ganze Paraverbale, was abläuft, so gewisse Zuckungen, gewisse Ärger, wo man hinschaut, was sonst noch im Raum passiert. All das bekommt man nicht mit. Dirk Becker hat mal eine schöne Untersuchung von Brokern gemacht, wo er gesagt hat, Broker müssen auch gemeinsam in einem großen Raum sein. Also wenn man denkt, Broker, die müssen einfach nur zwei Bildschirme oder drei Bildschirme haben, wo sie alle Kurse anschauen, überhaupt nicht. Der sagt, die müssen zusammen in einem ganz großen Raum sein und dann haben die ihre eigenen Computer, ihre eigenen Bildschirme. Dann gibt es den riesengroßen Bildschirm, wo sozusagen das offiziell läuft und es gibt die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, dieses Feinstoffliche, was man spüren muss. Und das ist der Zugang dazu, zu merken, was passiert hier gerade, wo wird es ärgerlich, wo wird es komisch, also wo beginnt die Gruppendynamik zu funktionieren. Und genau das ist es, was Gruppen brauchen. Also, dass man in dieser paraverbalen Kommunikation ebenso unterwegs ist. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Körpersprache aus. Also ich wäre jetzt gar kein Experte darin, dass ich sagen würde, jemand, der so oder so sitzt oder sich so verhält. Und trotzdem denke ich, es braucht dieses Gespür füreinander, dass man denkt, was ist hier gerade los, was passiert hier. Und in dem Moment, wo man das auch gemeinsam versprachlicht, dass man sagt, irgendwie ist die Luft gerade dick oder irgendwie scheint es hier ein Tabu zu geben oder irgendwas ist doch hier unaussprechbar, werden sie unheimlich schnell merken, dass andere sagen, habe ich mir auch schon gedacht, ich wusste nur nicht, wie ich es benennen soll. Und wenn man dann an diese Themen rankommt, dann hat man eine Möglichkeit eben nicht nur über das, worüber wird geredet, sondern wie reden wir miteinander und wie viel Vertrauen haben wir zueinander, wie offen können wir reden und wie schaffen wir es darüber eben diese Kreativität auch zu erreichen.
Super spannend. Und Sie hatten erwähnt, dass eine optimale Gruppengröße so zwischen 6 und 8 Personen ist. Wenn ich jetzt das eine Organisationsgröße aufgreife, ich habe irgendwo aufgeschnappt, glaube, dass es, wenn man evolutionär die Entwicklung anschaut, das sind ungefähr 150 Leute für eine Organisationseinheit. Stimmt das oder ist das ein Mythos?
Das ist die Dunbar-Zahl. Das ist ein Wissenschaftler, Dunbar, der hat gesagt, 150 Leute können sie so grob kennen. Also wenn man wenn Sie mal überprüfen, wenn Sie bei sich in der Organisation sind, dann werden Sie in Ihrem engeren Team eben so diese 6 bis 8 Personen haben. Und wenn Sie dann aus Ihrer Abteilung rausgehen, wenn Sie dann mit anderen Leuten zu tun haben, mit denen Sie öfters mal zu tun haben, mit denen Sie wiederkehrend verkehren, mit denen Sie irgendwie telefonieren, dann sagt man so, 150 Leute wissen Sie ungefähr, wie die ticken, woher die kommen und jetzt vielleicht nicht, was deren Vorlieben ist, aber mit denen können Sie gut wieder Smalltalk-mäßig anknüpfen und ins Gespräch kommen. Ja. Jetzt natürlich die Frage, was braucht eine Organisation, um Mehrwert zu schaffen? Und klar, Sie können irgendwie 1000 Leute am Fließband irgendwie beschäftigen. Die müssen ja auch nicht reden, die wissen ja auch, was zu tun ist. Die Frage ist, wo brauchen Sie welchen Mehrwert? Und wenn Sie eben diese selbstorganisierten Teams brauchen, dann müssen Sie schauen, wo Sie solche Gruppierungen von 6 bis 8, 10 Personen innerhalb der Organisation haben. Also wir müssen wieder reduzieren, eben nicht so wie im Lean-Zeitalter, wo wir gesagt haben, wir reduzieren die Hierarchien und haben dann 40 Personen parallel auf selber Stufe, die gar nicht mehr miteinander umgehen können, weil wir Organisationen abgeschafft haben, aber 40 Personen zu viel sind, um miteinander zu kooperieren. Also müssen Sie schauen, wie schaffen Sie es, das in kleinere Einheiten zu machen. Und das lässt sich in vielen Organisationen gerade beobachten, dass genau das versucht wird, also in diese kleineren Teameinheiten zu gehen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Organisationen können Verhalten nicht steuern und sind dennoch darauf angewiesen.
Also Organisationen steuern natürlich Verhalten so weit, wie sie steuern können. Also die Frage ist über Anreiz und Kontrolle. Also wollen Sie Ergebnisse über Anreiz und Kontrolle erreichen, dann können Sie natürlich steuern. Also Befehl und Gehorsam, Anreiz und Kontrolle, klassische organisationale Prinzipien, darüber können Sie steuern. Darüber können Sie aber nur das Steuerbare steuern. Also das, was Sie kontrollieren können, können Sie kontrollieren. Also zum Beispiel Arbeitszeit, wie lange ist eine Person da, Stückzahlen, wie viel Stücke hat diese Person produziert, hat sie mehr oder weniger produziert, so alles das, was Zahlen, Daten, Fakten greifbar ist.
In dem Moment, Kreativität wird schon schwieriger, ja? Bitte? Bei Kreativität wird es schon schwieriger. Ja.
Das ist beim Problem, das ist eben nicht mehr greifbar, das ist nicht mehr fassbar. Also und das sind die Momente, die nicht mehr steuerbar sind. Die sind nur noch gestaltbar. Also das heißt, wenn Sie eben Innovation, Dienstleistungen, Kreativität, Motivation, wenn Sie auf all das angewiesen sind, was in vielen Organisationen der Fall sind, können Sie nicht mehr unmittelbar steuern, sondern Sie müssen Arrangements treffen, in denen das möglich wird. Also eben auch wenn eine Organisation darauf angewiesen ist, dass ihre Mitarbeitenden dienstleistungsmäßig freundlich sind, dienstleistungsmäßig dabei sind, dann müssen sie andere Dinge gestalten.
Aber was ist denn die Führung, Herr Professor Giramanis? Was ist eine optimale Führung, wenn man etwas wie eine optimale Führung haben darf oder sollte?
Situationsabhängig. Also im klassischen Sinne bei Anreiz und Kontrolle ist Befehl und Gehorsam völlig funktional. Also ich bin weit davon entfernt, irgendwie so Organisationsbashing zu betreiben. Ich sage, wenn sich Dinge so herstellen lassen, dann ist Führung die Kontrolle von Stückzahlen. In dem Moment, wo Sie Stückzahlen nicht mehr brauchen, sondern wo Sie Innovation und Kreativität brauchen, können Sie es nicht befehlen. Also sei mal spontan, ist ein Double Bind. Also muss sich auch Führung verändern. Das heißt, Führung kann nicht mehr Druck ausüben, Führung kann nicht mehr kontrollierend sein, sondern Führung muss unterstützend tätig sein. Und es ist eine andere Form von Führung, aber es ist Führung. Also nochmal zurück zur Gruppendynamik. In der Nukleus der Gruppendynamik gibt es die T-Gruppe. T-Gruppe, Trainingsgruppe, ist die sich selbst untersuchende Gruppe im Hier und Jetzt. Das ist also der Ursprung, der Nullpunkt des sozialen Miteinanders, was passiert, wenn Menschen miteinander umgehen. Diese Gruppe sollte eigentlich alles das, was sie alleine kann, alleine auch erreichen. Und trotzdem braucht es einen Trainer oder eine Trainerin während dieses gruppendynamischen Trainings. Und auch wenn man die Idee hat, sie könnten es theoretisch alleine, wird es immer mal wieder zwischen Menschen, kann es passieren, dass es so verfahren, so verstrickt, so konflikthaft wird, dass sie es eben doch nicht schaffen. Und in dem Moment braucht es eine Form von Führung. Und diese Führung muss dann keine autoritäre Führung sein, eine Führung, die es besser weiß, sondern eine Führung, die begleitet. Also im Sinne von, wenn ich jetzt sagen würde, Coaching ist ein bisschen riskant, weil Coaching ist keine Führung, aber es ist eine Form von Prozessbegleitung. Also Prozesse ermöglichen, zu unterstützen, mal zu unterbrechen, eine Form von Mediation, eine Form von eben ermöglichen, dass es weitergeht. Und ich glaube, diese zwei unterschiedlichen Formen, die muss man auseinanderhalten.
Aber ist das nicht so, dass gruppendynamisch man in eine Gruppe sofort eine Art soziale Hierarchie sich herauskristallisiert? Das ist so meine persönliche Beobachtung. Sie haben eine Art sofort Alpha-Stellung, muss gar nicht ein Mann sein, das kann auch durchaus eine Frau sein. Und dann gibt es Menschen, die sofort auf ihn hinschauen. Das merkt man auch in sehr, sehr vielen Gruppenübungen. Wenn jetzt kein Teamleader bestimmt ist, dass nach 5 bis 7 Minuten es irgendwie klar ist, wer jetzt das zu sagen hat. Weil wenn alles gut läuft, braucht man ja gar keine Führung. Die Menschen kommen miteinander super zurecht. Es ist nur, wenn eine kritische Entscheidung, in Anführungszeichen, kritische Entscheidung getroffen werden muss und jemand die Verantwortung übernimmt, dann benötigt man so eine Orientierung, oder nicht?
Also ich würde zwei Sachen unterscheiden. Das eine, was Sie vollkommen richtig ansprechen, ist, dass in Gruppen gibt es immer Macht. Also es gibt diesen schönen, dieses Modell des gruppendynamischen Raums. Das heißt, auf der Beziehungsebene, also in dem Moment, wo Menschen zusammenkommen, orientieren sie sich grundsätzlich immer in drei Dimensionen. Nämlich die eine Frage ist, wer ist über mir und wer ist unter mir? Also das wäre so ein bisschen die Rangordnung, Hackordnung. Das sind alles
soziale
ein bisschen
Hierarchie. Ja.
Hierarchie. Das sind alles ein bisschen tendenziell negativ besetzte Begriffe, aber es sind völlige. Es geht um Orientierung. Das heißt, in Gruppen geht es immer um Ungleichheit. Das ist auch ein ganz zentrales Moment von Gruppendynamik. In Gruppendynamik geht es nicht darum, dass alle gleich sind, sondern dass wir in unserer Unterschiedlichkeit umgehen können. Das heißt, wenn ich in einer Gruppe bin, gucke ich, muss ich mich orientieren, wer ist oben, wer ist unten, also die Machtkategorie. Es geht darum, wer ist drin oder wer ist draußen, also die Frage der Zugehörigkeit, dass ich mir überlege, gehöre ich dazu, will ich dazugehören, will ich im inneren Zirkel sein, kann ich von außen beobachten. Und es geht um die Frage, wer kann mich so gut leiden? Also die Frage nach Intimität oder nach Nähe und Distanz. Das heißt, wen kann ich leiden? Wem vertraue ich? Auf wen will ich mich einlassen? Das heißt, um sich in Gruppen zu orientieren, werde ich automatisch ab der ersten Sekunde diese drei Kategorien immer scannen. Das ist sozusagen wie ein permanenter Scan, der abläuft, dass ich überlege, wenn Sie jetzt gerade was gesagt haben, finde ich das eigentlich besser oder schlechter, als wenn ich es gesagt hätte oder als wenn es Ihre Kollegin gesagt hätte. So, wir müssen uns da gar nicht drauf einigen, ob es richtig ist. Wir müssen es auch gar nicht versprachlichen. Aber das läuft quasi permanent ab. Das heißt, es kann sein, dass innerhalb einer Gruppe eine bestimmte Person sich sehr hervortut, weil sie sehr initiativ ist, weil sie viel macht, weil sie viel initiiert. Und trotzdem kann es unabhängig davon noch eine Begleitperson geben, die diesen ganzen Prozess dann nochmal supervidiert oder nochmal leitet. So. Also von daher kann es unterschiedliche Formen von Machtausübung und Führung geben. Es kann quasi eine interne Führung geben und eine interne Machtausübung geben, wobei Gruppen dann besonders gut sind, wenn es wechseln kann. Also wenn es zwischen den 6, 7 Leuten immer mal wieder eine Person das eine gut kann, eine andere Person was anderes. Und trotzdem braucht es parallel dazu noch eine Begleitung von außen. Peter Heinz nennt es den Unterschied zwischen agieren und beobachten. Also in dem Moment, wo ich in der Gruppe agiere, bin ich ein Teil der Gruppe, bin involviert und kann mich dort reinsteigern, kann dort streiten, kann was tun. In dem Moment, wo ich beobachte, habe ich eher eine Führungsfunktion und bin eher draußen. So. Und diese beiden und Gruppen brauchen beides. Gruppen brauchen agierende Personen, die was machen, und sie brauchen eine schöne Form von Beobachtung, die ab und zu mal nachjustiert.
Super interessant, weil wir sind ja eine Organisation von rund 130 Leuten, die jedoch operativ projektbezogen in Teams oder in Gruppen organisiert ist, zwischen 4 und 6, 7 Leuten. Eigentlich so optimale Größenordnung. Und es gibt ja gewisse Prinzipien, nach denen wir agieren, ohne das jetzt theoretisch unterlegt zu haben, aber aus unserer Erfahrung zum Beispiel, so ein Prinzip der Stärkenorientierung bei uns sehr stark verankert. Wie würden Sie dieses Prinzip einschätzen? Ist das etwas Valides oder ist das nur eine Illusion, der wir nachgeben?
Nein, also erstmal ist es völlig klug, dass man auf die Stärken schaut, dass man darauf schaut, was man richtig gut kann und wo man auch einen Mehrwert bringen kann. Also Menschen wollen wirksam sein, Menschen wollen gesehen und anerkannt werden und das kann ich über meine Stärken besser als über meine Schwächen. Das Problem ist, es gibt so dieses Prinzip des Wissensmanagements. Das hat in den 1980er Jahren angefangen, als es so darum ging, oh, wir versuchen mal, all das, was unsere Mitarbeitenden gut können, mal zu clustern, also deren Stärken aufzuschreiben. Und dann können wir je nach Aufgabe die jeweiligen Stärken koordinieren. Und dann ging es darum, und das gibt bis heute so eine Idee, schreiben Sie mal all Ihre Stärken auf. So, und jetzt fängt das Problem schon an, nämlich, was schreibe ich eigentlich auf? Wie gut bin ich wirklich? Könnte ich es mir leisten, nicht Englisch zu können? Oder ich muss hinschreiben, dass ich Englisch kann, weil wer kann heute kein Englisch? Und insofern fangen alle Leute an, irgendwie in dem Moment etwas hinzuschreiben, was vielleicht gar nicht mehr ihre Stärke ist, sondern was sozial erwünscht ist. Und dann haben sie das Problem, dass es einfach nicht mehr stimmt. Wenn sie dann sagen, ah, wir haben jetzt ein Seminar, dort wird nur Englisch gesprochen und die Hälfte der Leute versteht nichts, weil sie nämlich was Falsches hingeschrieben haben. So. Gehen wir mal wieder zurück zur Gruppe. In dem Moment, wo sie innerhalb dieser Gruppen sind von 5 bis 8 Personen, kann es sein, dass eine bestimmte Stärke von mir, beispielsweise von Ihnen, viel besser durchgesetzt wird und viel besser dargestellt wird. Also werde ich sagen, dumm gelaufen. Ich glaube, Sie können das besser. Chapeau, ich werde es Ihnen nicht unbedingt zugestehen, aber ich muss jetzt gucken, was ich stattdessen mache. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass personale Stärken verobjektivierbar wären, sondern auch hier geht es darum, wie schaffen wir innerhalb von Gruppen Gleichgewichte, in denen wir in unserer Unterschiedlichkeit jeweils wirksam werden können. Also, dass ich einerseits vielleicht feststelle, oh, die Stärke hätte ich mir gar nicht zugetraut, aber jetzt, wo in dem Team irgendwie andere das nicht können, kann ich es noch am besten und ich wachse dort hinein. Oder vice versa, ich stelle fest, dass eine Stärke, die ich für großartig von mir gehalten habe, von jemand anderem bereits besetzt ist und ich schauen muss, wo ich bin. Also, gut, das ist
nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar. Was ist denn aus Ihrer Perspektive so die optimalen Prinzipien, die sich jetzt, die man als günstig für die, so viel vielleicht für die beste Organisation beschreiben kann? Gibt es so etwas überhaupt? Wo man zum Beispiel, wir versuchen, so Werterzeugungszentren zu bilden. Das bedeutet, eine Einheit, die aus sich heraus die Verantwortung für ein geschlossenes Ergebnis end-to-end tragen kann. Dadurch schaffen wir eine klare Verantwortung, die Selbstwirksamkeit und Zuordnbarkeit zum Ergebnis. So zum Beispiel ein Prinzip, das ich selbst einsetze. Ich weiß nicht, ob vielleicht das wiederum falsch wäre oder andere Prinzipien existieren, die noch besser wären.
Nein, also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche idealen Organisationsprinzipien vorschlagen zu wollen, weil es die schlichtweg nicht gibt. Also es gibt keine ideale Organisation, sondern es gibt nur Aufgaben, die gelöst werden müssen. Und da um diese Aufgaben herum muss sich eine bestimmte Form von Organisation bilden. Also das wäre auch so eine ursprüngliche Definition. Wenn Sie in Ihrem Bereich sagen, oh, wir schaffen das, bestimmte Projekte oder Aufgaben so konsistent in einer Gruppe zu behalten, dann ist es erstmal eine tolle Art und Weise, wo man die eigenen Produkte auch erkennen kann, wo man sich selbst verobjektivieren kann. Das heißt, ich stelle fest, wow, ich habe vom ersten bis zum letzten Moment daran mitgearbeitet. Ich kann Stolz entwickeln. Ich kann sagen, ja, das ist das, was wir gemacht haben. So, das wäre erstmal, da bin ich erstmal ganz dabei. Meine Herangehensweise wäre die, dass ich sagen würde, wie schaffen Sie es, diese Gruppe über die Zeit hinweg arbeitsfähig zu halten? So, und dann wäre Arbeitsfähigkeit das Kriterium, an dem ich messen würde, ob die Gruppe noch dabei ist. Und jetzt ist Arbeitsfähigkeit ist auch immer so ein eher kryptischer Begriff, wo man denkt so, was ist denn genau Arbeitsfähigkeit? Und ich habe eine Definition, die zwar nicht wesentlich unkomplexer ist, aber die vielleicht deutlich macht. Also meine Definition wäre, arbeitsfähig ist ein Team dann, wenn es die eigene Arbeitsunfähigkeit erkennen und besprechen kann. Ja? Also in dem Moment, wo es mir gelingt, innerhalb des Teams zu sagen, hört mal her, irgendwas läuft hier gerade nicht mehr. Ja? Oder hört mal her, ich habe das Gefühl, wir haben den Karl-Heinz verloren. Der ist nicht mehr an Bord. Oder hört mal her, irgendwie bestimmt nur noch die Michaela und wir alle laufen hinterher. Also in dem Moment, wo es uns gelingt, über den Prozess hinweg zu erkennen, ob wir noch alle mit dabei sind, ob wir alle verantwortlich sind, ob wir alle an Bord sind, nicht ob wir alle im Konsens sind, aber ob wir alle ansprechbar sind, ob wir alle sagen, ich bin noch dabei, ich bin zwar dagegen oder ich finde es schwierig oder ich würde es anders sehen, aber ich bin noch mit dabei. Und in dem Moment, wo wir diese Arbeitsfähigkeit verlieren, also wo Arbeitsunfähigkeit kommt, und da gibt's, das kennt man sofort, wenn man denkt, so eine Person ist ist im Widerstand, in innerer Immigration, eine Person ist krank, eine Person kommt immer zu früh oder kommt zu spät, eine Person geht zu früh. So, alles typische Widerstandsphänomene, wo man merkt, so, es klappt nicht mehr richtig. Und in dem Moment, wo man also sagt, wir haben eine Arbeitseinheit, die darf vom Anfang bis zum Ende selbst organisiert arbeiten, wäre die Frage, inwiefern schafft es diese Einheit, ihre eigene Arbeitsfähigkeit zu erhalten, also ihr Betriebssystem am Laufen zu halten, und inwiefern schafft sie es, bei Arbeitsunfähigkeit das zu erkennen und das zu bearbeiten.
Aber Sie sagen, der Schlüssel zur Selbstorganisation liegt in der Fähigkeit der Gruppenmitglieder zur Selbstdiagnose. Diese Arbeitsunfähigkeit zu erkennen, ist die Selbstdiagnose, die von Ihnen erwähnt wurde.
Ganz genau. Also das ist ja auch der Titel des Buches, Selbstorganisation, ja. Selbstdiagnose. Oder andersrum, Sie können gar nicht anders zu Selbstorganisation kommen, als Ihr eigenes Betriebssystem immer wieder aufs Neue selbst zu diagnostizieren. Also es kann niemanden von außen geben, der sagt, in Ihrem Team ist die Person A falsch und die Person B müsste so sein und die Person C müsste so sein. Das kriegen Sie nicht hin, weil es auf die Person ankommt. Und weil es auf die Person ankommt, können es auch nur die Person selbst sein, die miteinander aushandeln, wie es geht. Und das Interessante ist, wenn Sie es dann ausgehandelt haben, ist es nicht verobjektivierbar. Also es kann sein, dass wir anschließend eine Entscheidung treffen, wo von außen jemand sagen würde, das ist aber total komisch gelaufen oder das ist jetzt sehr einseitig oder was machen die denn da? Spielt keine Rolle. Wenn wir 5, 6 Leute sagen, wir tragen das mit und wir haben das Gefühl, dass alle mit an Bord sind, dann ist es die Art und Weise, wie wir die Entscheidung getroffen haben. Also es gibt in dem Sinne gruppendynamisch keine richtigen oder falschen Entscheidungen, sondern es gibt die Entscheidung der Gruppe.
Und steht Harmoniebedürfnis nicht an der Selbstdiagnose im Wege?
Sehr, also absolut. Es gibt ganz, ganz viele Probleme oder nein, andersrum, es gibt ganz viele Hindernisse, an denen genau diese Selbstorganisation scheitert. Also beispielsweise Harmonie. In dem Moment, wo mir Harmonie wichtiger ist als Klärung, wird die Gruppe hinter ihren Entscheidungen zurückbleiben. Weil ich dann vielleicht zu früh einknicke, weil ich dann nicht nochmal widerspreche, weil ich dann nicht nochmal lästig bin, obwohl ich glaube, wir haben noch nicht die beste Lösung. Und in dem Moment, wo ich denke, um des lieben Friedenwillens, habe ich bereits aufgehört. Also ist eigentlich schon Arbeitsunfähigkeit erreicht. Und so gibt es ganz, ganz viele Phänomene, also dass Gruppen daran scheitern. Harmoniesucht, psychologische Sicherheit ist auch ein großer Begriff. Oder Safe Space. Also wir sind in einer Zeit, in der ganz viel Sicherheit notwendig ist. Also beziehungsweise in der wir sehr verunsichert sind und immer wieder auf Sicherheit pochen. In dem Moment, wo ich aber in einer Gruppe sage, also wir dürfen nicht streiten, wir müssen vorsichtig sein, das hier soll ein Safe Space sein. In dem Moment laufen wieder bestimmte Filme ab, dass ich denke, okay, nicht streiten oder nicht in den Konflikt gehen oder nicht widersprechen. So. Also es gibt ganz viele Gründe, nicht kritisch zu sein und eher arbeitsunfähig zu werden. Eben Harmonie, falsche Loyalität, Angst, nicht mehr dazuzugehören und so weiter.
Ja, und das ist zum Beispiel Safe Spaces im Sinne von, ich darf eigentlich ohne Angst zu haben, reden und etwas Unangenehmes sagen, das ist eigentlich die Grundidee von Safe Space und nicht Triggervermeidung, ja, was aktuell, glaube ich, komplett fehlgeleitet ist. die Grundvoraussetzung, damit Safe Spaces funktionieren, ist ja Hochleistungsanspruch in einer Organisation oder in einer Gruppe. Damit dass die Gruppe sich nicht in eine Komfortzone einrichtet. Weil das ist ja auch eine gewisse Gefahr. Ne, ist, dass, ich meine, Führung hat ja auch einen Störungsauftrag. Wer stört so eine selbstorganisierte Gruppe?
Sehr, sehr gute Frage. Das ist ja genau das, was ich mit dem unauflösbaren Spannungsfeld der Gruppendynamik meine. Also Gruppen sind dann arbeitsfähig, wenn sie ihre Spannungen immer wieder neu ausbalancieren und nicht entscheiden. Also allein diese Spannung zwischen vom gruppendynamischen Raum, zwischen oben und unten, drinnen und draußen, nah und fern. So. Oder die Spannung zwischen Dauer und Wechsel und Nähe und Distanz. Also allein diese Spannung zwischen Dauer und Wechsel, also möchte ich es beibehalten oder möchte ich es verändern? Und die Spannung zwischen Nähe und Distanz, also bin ich eher personenorientiert oder bin ich eher ergebnisorientiert? Und in dem Moment, wo ich diese vier Spannungen in einer Balance halte, wird es interessant sein, weil ich immer die Gegenteile mit überlegen kann. Das heißt, ich bin in dieser Spannung und ich werde schauen, aha, wenn eine Person sagt, wir müssen alles verändern, habe ich hoffentlich eine Person, die auch sagt, Moment, was wollen wir bewahren? In dem Moment, wo sich Gruppen auf eine Seite einrichten, das, was Janis als Groupthink bezeichnet, also dass man sich nur noch auf eine Seite stürzt, in dem Moment ist die Gruppe aus meiner Definition wieder nicht mehr arbeitsfähig. Also in dem Moment, wo er sagt, nach dem Motto, wir werden jetzt überhaupt, die Bremser werden wir alle entlassen, wir werden nur noch nach vorne stürmen. Oder das ganze Fühlschmick, Spürschmick sagt, die ganzen menschlichen Dinge lassen wir weg, wir werden nur noch Ergebnisse produzieren. Also in dem Moment, wo sie sich für eine Seite entscheiden, haben sie eigentlich schon verloren. Und wie sie sagen, wenn das die Gruppe selber nicht kann, und da laufen Gruppen ab und zu Gefahr, eben in eine Seite abzudriften und in dieser Unwucht zu bleiben, insofern muss Führung immer stören. Also wenn sich eine Gruppe zu sehr in der Nähe einrichtet, muss die Führung Ergebnisorientierung bringen. Und in dem Moment, wo eine Gruppe zu sehr beharrt und bewahren möchte, muss man auch den Wechsel reinbringen.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen. Herr Professor Geramanis, ich bin jetzt nicht gruppendynamisch ausgebildet. Wenn wir das uns vorstellen würden, dass ich jetzt bei Ihnen die komplette Ausbildung durchlaufen würde, welche drei Perspektiven würde ich vielleicht anders betrachten, wenn ich dann auf die Führung schaue? Was wäre das?
Also eben, wir haben ja den CAS Teamdynamik. Das ist unsere gruppendynamische Ausbildung, wo es eben darum geht, vom Nukleus an zu schauen, was dort passiert, wie Menschen miteinander umgehen, zu Gruppen werden, Arrangements treffen. Ich denke, ein zentraler Punkt ist, oder der zentralste Punkt ist, Sie selbst müssen sich als Instrument erkennen. Es kann, oder was ich immer gerne sage, Tools können das Denken nicht ersetzen. Also Sie werden bei uns ganz wenig Tools bekommen im Sinne von Methoden, die man einfach ablaufen lassen kann, sondern es geht vor allem darum, Ihre eigene Selbstwahrnehmung zu schärfen. Also Sie selbst müssen sich überlegen als Ausgangspunkt von mir aus, also ich gehe in Beziehung zu anderen und dazu muss ich wissen, wo ich stehe, wohin ich möchte, was ich will und was ich nicht will. Also es ist ein hoher aufklärerischer Anspruch in der Art und Weise, sich selbst als Teil des Prozesses zu verstehen. Also sowohl in der Beratungsfunktion als auch in der Führungsposition. Und ich glaube, so, das ist der Punkt, dass Prozessberatung ausschlaggebend mit mir zu tun hat. Und insofern ist das Zweite, dass insofern Prozesse auch nicht wirklich vorausbestimmt werden können. Also Sie können Prozesse nicht determinieren. Wenn ich heute mit Ihnen arbeite, wenn ich Sie heute berate, weiß ich noch nicht, was wir in der nächsten oder übernächsten Sitzung machen. Also es gibt teilweise so interessante Fragen, vor allen Dingen Coaching-Ausbildungen, so nach dem Motto, ich habe nächste Woche meine zweite Sitzung, was für eine Methode soll ich dort anwenden? So, und dann denke ich so, okay, berechtigte Frage, zielt nur völlig am Prozess vorbei, weil ich weiß noch gar nicht, wo ich nächste Woche bin. Also sich auf diese Ungewissheit einlassen. Oh, das glaube ich, sind die beiden Punkte. Also das eine ist, sich selbst als das zentrale Werkzeug zu erkennen und als zweites, sich auf die Ungewissheit solche Prozesse einzulassen.
Kann es zu einer Unwucht kommen, wenn in einer Gruppe zwei Leute in der Gruppendynamik ausgebildet sind und vier nicht?
Also es kommt immer zu Unwucht. Also das Problem ist, in dem Moment, wo sie gruppendynamisch ausgebildet sind, würde ich jetzt pathetisch sagen, gehen sie eher mit einer größeren Demut rein, als dass sie glauben, es besser beherrschen zu können. So, also wie gesagt, pathetisch, aber
sehr, sehr schlau.
Wenn sie gruppendynamisch unterwegs oder wissen, erkennen sie diese ganze Komplexität. Und sie werden eher weniger auf einfache Dinge zurückgreifen, als dass sie sagen, Moment, ich müsste hier nochmal nachdenken oder ich muss hier nochmal eine Runde drehen. Oder hallo, können wir erstmal darüber reden? Also insofern ist es jetzt kein wirklicher Vorteil, den sie dadurch haben. Aber sie haben die Möglichkeit, die anderen vielleicht dazu einzuladen, auch in diese tiefere Art einzusteigen und dort vielleicht diese Arbeitsfähigkeit hinzubekommen. Und ich finde, also ist es kein Must. Es ist nicht so, dass man, wer dieses Herrschaftswissen der Gruppendynamik nicht hat, könne nicht mit Gruppen umgehen. Überhaupt nicht. Also Gruppendynamik versucht nur das, vielleicht etwas greifbarer zu bekommen, was gute Gruppen sowieso tun.
Herr Professor Geramanis, Alfred Adler sagte ja, dass alle Probleme Beziehungsprobleme sind. Wie ist das mit der Führung in den modernen Organisationen? Muss jede Führungskraft auch ein Psychotherapeut sein?
Als Psychotherapeut nicht, aber Gruppendynamiker. Nein. Also, ich glaube, das ist ja so der Unterschied. Gruppendynamik ist ja eben nicht Psychotherapie. Also in gruppendynamischen Trainings oder in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, interessiere ich mich nicht dafür, was für Verletzungen oder Traumata sie in ihrer Kindheit hatten oder was sonst bei ihnen schiefgelaufen ist, weil ich davon ausgehe, dass es sowieso keine idealen Lebensgeschichten gibt. So. Gruppendynamisch, und das ist etwas vielleicht als Beispiel, wenn wir gruppendynamische Trainings machen, gibt es irgendwie kein Forecasting, ob sie gruppentauglich sind. Oder auch wenn manchmal Leute sagen, ach übrigens, ich bin vielleicht gerade in einer therapeutischen Behandlung, sage ich, wenn es für sie okay ist und wenn sie dort sagen, dass sie ohne weiteres teilnehmen können, nehmen sie daran teil, weil viele Leute wissen vielleicht gar nicht, dass sie vielleicht therapeutische Unterstützung brauchen. Also all diese Modelle, so nach dem Motto, ich habe eine Depression oder ich bin vielleicht so und so, sind ja erstmal Zuschreibungen, die überhaupt nicht funktionieren müssten. Sondern die Art und Weise ist, inwiefern können wir uns in Beziehungen gegenseitig verständlich machen. Wobei es ein paar wenige Ausnahmen gibt. Also es gibt tatsächlich wenige Personen, die tatsächlich nicht gruppentauglich sind. Also ich mache seit 22 Jahren Trainings und lassen Sie es irgendwie eine Handvoll Leute gewesen sein, also 5 Personen, wo ich mir gesagt habe, entweder die müssen nach Hause geschickt werden oder die hätten gar nicht kommen können oder kommen müssen, weil es für sie vielleicht nicht möglich ist, in Beziehung zu gehen und diese Beziehung auch irgendwie zu klären. Also dass wir gemeinsam so etwas wie eine vorläufige kooperative Basis herstellen können. So, aber das sind insofern die Ausnahmen. Also von daher gehen wir erstmal mit dieser Idee rein, wir kriegen das zusammen hin.
Und das ist auch etwas, was, glaube ich, uns allen Hoffnung gibt, dass die größte Mehrheit, die Menschen gruppendynamisch für die einander, so aufeinander sich einlassen können. Das ist ja doch schön. Herr Professor Gramann, ist eine große Fragestellung, die aktuell, glaube ich, die gesamte Managementliteratur beherrscht, ist das Thema Transformation. Inwiefern kann Führung eine Transformation bewusst herleiten und was ist dafür eigentlich notwendig, um so eine Transformation erfolgreich zu gestalten und ob das überhaupt möglich wäre, wenn man jetzt nicht immer den Output beeinflussen kann?
Also Transformation ist ja erstmal ein unklarer Begriff. Also die Frage ist, was soll dort transformiert werden? Und wenn ich es mal in meine Nomenklatur übersetzen würde, würde ich sagen, Transformation wäre ein sehr kategorischer Wechsel und eine sehr kategorische Umwandlung. Und wenn ich das als Grundlage nehmen würde, also Transformation heißt eben nicht nur eine leichte Anpassung, sondern eine radikale Wandlung, dann würde ich sagen, ist das natürlich etwas sehr, sehr Schwieriges, weil Gruppen eher nach Stabilität suchen, also und Menschen. Also Sie haben mir vorher gesagt, eben Kooperation ist einerseits etwas, was uns Menschen eingeschrieben ist. Also Kooperation hat uns stammesgeschichtlich evolutionär Vorteile gebracht. Deswegen sind Menschen eher bereit, immer wieder aufs Neue zu kooperieren, auch wenn sie vielleicht enttäuscht worden sind. Also es liegt uns näher zu kooperieren und in Gruppen miteinander zu arbeiten. Und das Zweite ist, Stabilität liegt uns wesentlich näher als Wechsel. Also so wie wir vorher schon gesagt haben, Gruppen neigen dazu, eher nicht die Spannung immer wieder auszuhalten, sondern neigen dazu, sich auch irgendwo einzurichten. Und also vielleicht zu sehr in der Nähe oder zu sehr in der Dauer, weil Stabilität eine Form von Sicherheit bietet und Menschen Sicherheit brauchen und suchen. Von daher ist die Frage, unter welchen Bedingungen oder welche Bedingungen müssen geschaffen sein, damit Transformation möglich ist. Und da wäre meine Antwort, Sie müssen damit rechnen, dass Transformation immer Verunsicherung schafft. Und was ich immer gerne sage ist, Widerstand ist der siamesische Zwilling von Change. Also wenn Sie eine Transformation, wenn Sie eine Veränderung machen und Sie haben keinen Widerstand im Haus, dann haben Sie keine Veränderung. Und wenn Sie eine Veränderung wollen, die grundlegend ist, müssen Sie damit rechnen, dass Leute im Widerstand sind. Also glauben Sie nicht, den Widerstand irgendwie vermeiden zu können. Und Widerstand heißt, die Leute ernst nehmen und sich zu überlegen, was brauche ich, um die Leute anschließend wieder in diese Sicherheit kommen zu lassen. Und ich glaube, das ist der große Fehler, den wir gerade machen, ist, dass wir nur noch von einem Change, von einer Transformation in die nächste rennen, dass Projekte gar nicht abgeschlossen werden, schon bevor das eine abgeschlossen ist, das nächste startet und Menschen in einer ständigen Unsicherheit sind. Und in dem Moment, wo sie in einer ständigen Unsicherheit sind, kommen wir wieder zu diesem Satz am Anfang, lernen durch Schmerz. In dem Moment, wo Sie in einer ständigen Unsicherheit sind, wo Sie ständig Schmerzen spüren, weil Sie Angst haben, weil Sie nicht wissen, was der nächste Tag bringt, werden Sie weder kreativ sein noch innovativ, sondern Sie werden gucken, dass Sie irgendwie die Arbeiten möglichst schnell von sich bekommen. So. Und ich glaube, das wäre so die Führungsentscheidung. Also in dem Moment, wo Sie es wirklich ernst meinen, und die Mitarbeitenden mitnehmen wollen, müssen sie Bedingungen schaffen, die glaubwürdig sind, dass diese sozialen Prozesse berücksichtigt bleiben.
Aber diese Sicherheit in heutiger Zeit, ich glaube, wir waren schon lange nicht mehr so verunsichert wie jetzt. Also ich meine nicht nur geopolitische Entwicklung, sondern auch technologischer Wandel. Ja, die Frage ist, werden wir in 10 Jahren als Menschen überhaupt noch gebraucht werden, wenn humanoide Roboter mit KI geschult werden und auch Handwerkerarbeiten übernehmen können? Wo ist dann die Zukunft der Menschheit und Daseinsberechtigung jetzt in der Selbstwirksamkeit? Ich meine, dass da Kapital für uns arbeitet, das kann natürlich die Lösung sein. Wie geht man mit der grundsätzlichen Unsicherheit des unsicheren Kontextes oder des Rahmens? Was empfehlen Sie? Wie findet man die Sicherheit in der Unsicherheit?
Im Autoritätsdiskurs gibt es, führe ich jetzt nicht ganz aus, nur als kleiner Einschub, der Sinn von Autorität besteht nicht dadurch, zu unterdrücken oder klein zu machen, sondern eine gute Autorität ist eine Person, die etwas ermöglichen kann. Also augere aus dem Lateinischen, vermehren, vergrößern, wachsen lassen.
Also das ist der Unterschied zwischen autoritär und Autorität, glaube genau. Ich. Ja?
Autoritär heißt klein machen, Autorität heißt etwas ermöglichen. Und es gibt einen schönen Satz, der heißt, eine Autorität ist dazu da, Zukunft zu versprechen. Und das finde ich einen wunderbaren Satz, den es heute kaum mehr gibt. Also wenn wir heute ständig propagieren und sagen, ja, wir segeln nur auf Sicht segeln, heißt das eigentlich, wir haben keine Idee, keine Ideale, wir haben schon lange keine Meta-Erzählungen mehr, wie es Lyotard sagen würde, wir haben keine idealisierten Bilder mehr. Und das macht es, glaube ich, schwierig. Und wenn man sich überlegt, Früher konnte man auch nicht wesentlich sicherer sein. Also vor 50, vor 100, vor 200 Jahren war die Welt nicht wesentlich idealer, sondern auch damals gab es in der Unsicherheit Personen, die gesagt haben, und ich glaube, das kommt gut. Und ich glaube, so wird es sein. Also wo gibt es Personen, die wieder Zukunft versprechen, ohne dadurch Zukunft zu zementieren, ohne Hellseher oder Wahrsagerin zu sein, sondern so eine Zuversicht zu geben nach dem Motto, und das nächste halbe Jahr machen wir mal keinen Change. Wir werden jetzt versuchen, das Projekt einfach zu Ende führen und mal schauen, was passiert. Also dieser Aktionismus, gegen diesen Aktionismus vorzugehen, zu meinen, man müsste ständig irgendwie nur Troubleshooting machen, glaube ich, da gilt es, etwas dagegen zu setzen. Und natürlich wird die Zukunft ungewiss sein, weil das war sie schon immer und das wird sie bleiben. Und trotzdem könnte es an uns liegen, um menschliche Kooperation zu ermöglichen, auch Zukunft zu versprechen und zu sagen, und dieser Raum wird jetzt für die nächste Zeit so bleiben, wie er ist, damit wir uns dort gut miteinander auseinandersetzen können.
Dann hoffen wir, dass wir Persönlichkeitsfiguren vorfinden, die Narrative verbreiten, die nicht vor Angst geprägt sind, sondern von der Hoffnung.
Ja? Absolut. Genau, ja, eben auch. Schauen wir auf die politische Szene. Also wo wird dort eher mit Angst operiert, mit Furcht, mit Panik und wo werden Zukünfte versprochen? Also ich glaube, das wäre ein gutes Kriterium zu schauen, so nach dem Motto, ja, es kann auch anders sein.
Und gleichzeitig sagen Sie auch selbst, dass die Menschen eher aus der Notwendigkeit eine Veränderung annehmen als aus der Einsicht. Ja, sonst wäre es viel einfacher, aus der Einsicht sich richtig zu verhalten. Und das tun die Menschen doch nicht so einfach. Ja?
Also so wahnsinnig einsichtig sind wir nicht. Oder Einsicht ist voraussetzungsreich. Also ich glaube, Einsicht ist uns eher nicht so sehr in die Wiege gelegt, wie diese Dinge so nach dem Motto stabil zu sein, zu agieren, sowas.
Aber genau. Verlustaversion ist ja deutlich stärker ausgeprägt als Zugewinn-Affinität. Ja. Herr Professor Geramanis, aus Sie haben über 20 Jahre sich damit beschäftigt. Gab es Erkenntnisse, die Sie so nicht erwartet hätten oder in den letzten 20 Jahren Ihre Meinung komplett geändert hatten? Über Führung, über Gruppendynamik, über Organisation.
Also, nee, ich glaube, also nicht sowas, ich glaube, es gab nichts Grundlegendes, dass ich gesagt hätte, ich hätte da wirklich was revidieren müssen. Das Faszinierende, was ich finde, ist, dass es nicht aufhört, spannend zu sein. Also, wenn man mal auf einen wissenschaftlichen Diskurs schaut, sagt man, über Gruppen ist eigentlich alles gesagt. So, das gibt so einen Satz, deswegen gibt es auch bei der Gruppendynamik irgendwie immer nicht so wahnsinnig viel, sei es auf wissenschaftlicher Ebene oder auf Literaturebene, also solche Säulenheiligen gibt es da eher weniger. Trotzdem stelle ich fest, solange ich darüber nachdenke, es hört irgendwie gar nicht auf. Also, dass ich immer wieder feststelle, und wie genau ist es, wenn die zwei Menschen etwas zusammentun? Also, was passiert da? Und ich glaube, das ist das Faszinierende, dass ich noch nach 20 Jahren in ein gruppendynamisches Training gehe, mich reinsetzen kann und irgendwie mich am dritten Tag frage, was machen die da? Und so mit dieser Haltung, so ein bisschen zwischen Groll, Ärger, Interesse, Spannung, denken so, wie können wir das verständlich machen? Und das finde ich das sehr respektvoll in der Gruppendynamik. Auch wenn manche Leute sagen, Gruppendynamik wäre immer so eher problemorientiert oder provokativ oder auf das Negative schauen, finde ich überhaupt nicht. Man nimmt nirgendwo die Menschen so radikal ernst wie in einem gruppendynamischen Training, indem man sie wirklich immer wieder fragt, und wie genau, was genau machst du da, was genau gestaltest du da, was genau ist deine Absicht? Und wenn du mal drauf schaust, was dir passiert ist mit dem, was du tust, inwiefern magst du das verantworten, inwiefern magst du nochmal neu darüber nachdenken und was passiert in dieser Beziehung? Und ich glaube, so das ist das Faszinierende, warum ich noch dabei bin, weil es einerseits so ein bisschen ein Mikrokosmos ist, also Gruppendynamik verändert nicht die Welt oder die Weltgeschichte, aber in diesem kleinen Rahmen hat es etwas radikal Verantwortungsvolles. Und das finde ich das Faszinierende daran.
Sie haben auch den Begriff Demut erwähnt und ich finde das also auch wichtig, wenn man zum Beispiel eine Beziehung von zwei Menschen, so eine Ehe betrachtet, da sieht man, wie oft so eine Ehe scheitert. Da sind nur zwei Leute, die nicht miteinander dann irgendwann klarkommen, weil das so komplex ist. Dann weiß man, dass man demütig sein sollte, wenn man von einer Gruppe von 6 Leuten spricht oder Organisation von 150 oder mehreren tausend Menschen. Ja. Und Herr Professor Gramanis, wenn Sie sich vorstellen würden, dass Ihr Buch in Hall of Fame reinkommt und Sie dürften einen einzigen Satz drunter schreiben, welcher Satz wäre es?
Also vielleicht, dass Empathie die radikalste Form der Mitmenschlichkeit ist. Vielleicht so. Also ich finde, Gruppendynamik hat viel damit zu tun, sich nicht nur in die Füße oder in die Schuhe des anderen zu stellen, sondern mitmenschlich miteinander umzugehen. Also eben, wie Sie gesagt haben, mit einer Form von Demut, mit einer Form von Respekt, sich dabei aber nicht verbiegen und sich dabei auch nicht verbergen, sondern wie kriegen wir es wirklich hin, uns gegenseitig ernst zu nehmen, respektvoll miteinander zu sein. Und ich finde diese Form, also der Empathiefähigkeit und der Mitmenschlichkeit, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde.
Da würde in diesem Kontext natürlich die Fragestellung nach Authentizität oder authentisch sein versus authentisch wirken kommen. Ja.
Wobei das auch immer gern so ein Kampfbegriff ist. So,
deswegen frage ich.
Also wenn die eine Person zur anderen sagt, du bist nicht authentisch, denke ich so, ja, von welcher Position aus sprichst du? Also so auch das wäre was, wo man wieder schauen müsste, so von wem wird es gesprochen, zu wem wird es gesprochen, was ist die Grundlage, was ist die Ausgangslage. So,
also. Und was ist für eine Rolle? Ich glaube, Sie sprechen auch davon, dass die Rollen in einem Team oder in einer Gruppe extrem wichtig sind und dass wir eigentlich auch alle nur gewisse Rollen spielen, ja, in jeweiligen Kontexten. Ja.
Absolut. Und das ist auch gar nicht unauthentisch ist. Also, und vielleicht ist es manchmal klug und notwendig, nicht authentisch zu sein, weil man sich schützen muss, weil man anders miteinander umgeht. So, also eben, ich finde, empathisch sein heißt auch rücksichtsvoll zu sein. Also empathisch sein heißt auch, der anderen Person zuzubilligen, dass sie nicht authentisch ist, dass sie sich schützen muss, dass sie schweigen darf.
Absolut. Deswegen mochte ich den Begriff oder den Unterschied, wie das Herr Sprenger beschrieben hat. Er sagte, zwischen authentisch sein und authentisch wirken liegen die Welten und es ist immer eine Frage der Rolle, die man einnimmt. Ja. Herr Professor Gramanis, wenn Sie ein Buch nennen dürften, das in Ihrem Leben Sie in gewisser Art und Weise geprägt hat oder vielleicht für eine Weichenstellung in Ihrem Leben gesorgt hat, welches Buch wäre das?
Von Arno Grün, Der Fremde in uns. Das war ein sehr zentrales Buch. Ich glaube, ich habe es um 2000 rum, ja, 1999, 2000 rum, hat es mir jemand empfohlen und ich habe es gelesen und ich war ziemlich zwischen erschüttert und freudig erregt, weil ich viel verstanden habe, was es erstmal mit einem selber zu tun hat, wenn man sich selber fremd wird. Also wenn man genau die Fähigkeit verliert, nicht in Beziehung gehen zu können mit anderen Menschen, sondern zu was für anderen negativen Spielarten das wird. Also Arno Grün war ja Psychotherapeut, der es auf eine sehr therapeutische Art und Weise angeschaut hat. Aber da habe ich viel verstanden und ich fand, es hat aber auch was sehr Versöhnliches gehabt. Also so einerseits, was heißt es, sich selbst fremd zu werden? Und andererseits, warum lohnt es sich, um sich selbst zu kämpfen? Also warum lohnt es sich, sich selbst zu werden? Und dann sind wir wieder bei der Gruppendynamik, wo ich so gemerkt habe, in einem gruppendynamischen Training zu sitzen, nichts zu haben, also keine Insignien der Macht, man hat keine Rolle, man hat keine Position, man sitzt mit 9 oder 10 anderen im Kreis und soll etwas tun. Und dieser Moment, sich wirklich zu spüren, also eben zu merken, und es geht nur um dich. Das fand ich was Zentrales und in dieser Art und Weise, glaube ich, eben war das Buch für mich was sehr Prägendes.
Tun Sie etwas, um sich immer wieder zu spüren, Meditation oder Reflexionsübungen, die Sie regelmäßig machen? Wie schärfen Sie Ihre selbstdiagnostische Gefühle oder Fähigkeiten?
Ich habe eine ganze Zeit lang Meditation gemacht. Das ist dann irgendwann mal verschütt gegangen aus vielen Dingen. Inzwischen, jetzt schon eine ganze Weile, schaffe ich es, jeden Tag mindestens über eine Stunde mit meinem Hund spazieren zu gehen. Und die Stunde lasse ich mir auch nicht nehmen. Und das ist so eine Form von Loslassen können, eine Form von Wissen, wo es lang geht. Ich laufe auch immer dieselbe Runde, weil ich genau weiß, so, jetzt bin ich in der Stimmung, jetzt bin ich in der Stimmung, und ich glaube, das zahlt, glaube ich, darauf ein.
Aber sie hören nichts dabei und telefonieren nicht, sondern nur mit dem Hund in der Natur sein.
Genau. Nicht zudröhnen lassen, sondern sein.
Sehr schön. Herr Professor Geramanis, haben Sie mal einen Ratschlag bekommen, den Sie als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden?
Also Ratschlag ist ja immer so ein
Oder
schwieriges
ein.
Wort. Ja,
Eine Weisheit des Lebens oder vielleicht etwas, was Sie als Ihre beste und wertvollste Weisheit des Lebens bezeichnen würden.
eher nein. Also ich glaube, es ist sehr situationsabhängig, warum mir auch jetzt so spontan nichts einfällt. Also ich glaube, wenn wir über bestimmte Themen reden würden oder bestimmte Vertiefungen, dann würden mir sofort viele Zitate einfallen. Also ich liebe Zitate, wo ich immer wieder sage, oh, das ist etwas Wichtiges oder das gefällt mir sehr gut. Und das kommt aber auf den Kontext an, in dem ich es habe. Also ich glaube, eine Lehrsupervisorin hat mal in einem Unterricht diesen Satz von Theodor Adorno gesagt: ohne Angst verschieden sein können. Also das war kein Ratschlag, den sie gegeben hat, sondern das war irgendwie in einem Kontext. Und ich finde, das ist ein ganz zentraler Satz, der auch wieder für mich so ein Ideal der Gruppendynamik bedeutet. Ohne Angst verschieden sein zu können, ist die Voraussetzung, innerhalb von Gruppen unterschiedlich zu sein, ist die Voraussetzung, selbst vorzukommen in der eigenen Unterschiedlichkeit, ist die Voraussetzung, wirksam zu werden, und es ist mitunter das Schwierigste, was man in Gruppen erleben kann, sich tatsächlich auch von anderen zu unterscheiden und zu sagen, ich bin anders. Also
Nun,
insofern ist es, glaube ich, so,
das
also
ist
so ein
die
Satz.
beste Beschreibung für die psychologische Sicherheit vielleicht in einer Gruppe, dass man einfach unterschiedlich sein darf. Ja. Dann die abschließende Frage, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Sie haben lauter so fluffige Fragen.
Zum Abschluss des Podcasts kann man ja die Frage stellen, die so die weiteren 40 Minuten in Anspruch nehmen könnte. Ja.
Genau. Also ich glaube, ich würd's philosophisch belassen und sagen, der Sinn des Lebens ist es, genau danach zu suchen. Also was immer wieder sich zu fragen, welchen Sinn will ich mir geben, wie tragfähig ist dieser Sinn, wie tragfähig bin ich, und ich darf mich aber auch ändern. Also ich muss mich nicht festlegen, sondern ich glaube, das ist das, was das Menschsein ausmacht, sich immer wieder auch neu entwerfen und erfinden zu können. Und dann zu schauen, inwiefern es doch eine Stringenz gibt. Otto Hirte, auch ein wunderbarer Gruppendynamiker, den ich sehr bewundert habe, hat mal so auch in einem Training so einen Satz gesagt: Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Und das finde ich so ein schönes Bild, so auf krummen Zeilen auch gerade schreiben zu können. Ich glaube, das ist so ein Thema eben. Man sucht nach Dingen, man sucht nach was ist mein Sinn, welchen Sinn möchte ich mir geben? Und der kann einem mitunter vielleicht völlig krude und wackelig und krumm vorkommen. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man draufschaut, kann es sein, dass man feststellt, nö, es passt zu mir, es ist eigentlich stringent, ich bin mir auf meine Art treu geblieben, und das ist gut so.
Das ist doch eine tolle, authentische Botschaft zum Abschluss des Gesprächs. Ich bedanke mich herzlichst für einen wunderbaren Austausch mit sehr, sehr, sehr viel Selbstreflexion auch für mich und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Michalow. Danke fürs Gespräch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.